Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast am 5. Mai 2025. Mein Name ist Benedikt Richter und ich darf euch heute wieder in die Welt der Apotheken-News entführen. Ich freue mich drauf, denn wir haben echt spannende Themen für heute. Die Grippewelle ist vorbei und das RKI zieht Bilanz. Reden wir gleich drüber. Außerdem schauen wir uns heute mal an, was bei Fentanyl-Nasensprays zu beachten ist, ob es einen Unterschied macht, in welchen Armen man sich impfen lässt. Und natürlich müssen wir über die EPA sprechen. Wir haben viel vor, macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Endlich vorbei! Das Robert-Koch-Institut hat die Grippesaison 2024-25 für beendet erklärt. Und mal zusammengefasst, wie die Saison denn eigentlich so lief. Die Grippewelle 2024-25 dauerte insgesamt 16 Wochen, von der 51. Kalenderwoche 24 bis zur 14. Kalenderwoche 2025. Labordiagnostisch bestätigte Influenza-Meldungen gab es insgesamt 389.403. Davon waren 17% hospitalisiert und insgesamt sind 1.754 Menschen mit Influenza verstorben. Die meisten davon, nämlich 90%, waren 60 Jahre und älter. Das sind übrigens deutlich mehr Infektionen als zum Vergleichszeitpunkt in der letzten Saison. Hier hatten wir Mitte April 209.044 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Fälle und 1.033 Todesfälle. Im letzten Jahr war die Grippewelle aber auch eine Woche kürzer. Anfangs hatten Influenza A, H1N1-Viren das Infektionsgeschehen dominiert. Ab der 6. Kalenderwoche stieg jedoch der Anteil an PatientInnen mit einem Influenza-B-Virus-Nachweis, sodass bislang beide Virussubtypen gleich häufig identifiziert wurden. Hingegen gab es nur wenig nachgewiesene Infektionen mit Influenza A, H3N2. Und dann interessiert uns sicher noch, wie gut die Grippeschutzimpfung gewirkt hat. Daten dafür wurden bereits im Februar von der ECDC veröffentlicht. Demnach berechneten die StudienautorInnen eine Schutzwirkung gegen Grippe von 40% und 53%. Am niedrigsten war die Schutzwirkung für Menschen ab 65 Jahren. Was sich ja übrigens auch an unseren deutschen Empfehlungen für Hochdosisimpfstoffe für diese Altersgruppe zeigt. Im Krankenhausbereich gaben sie den Grippeschutz mit 34% bis 52% an. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Zeit gekommen. Das ein oder andere Apothekenteam war ja durchaus etwas dezimiert durch Krankheit. Aber da wir gerade von Impfungen sprechen, klären wir doch mal die Frage, ob es einen Unterschied macht, in welchen Arm man sich die Impfung geben lässt. Was ist besser, rechts oder links? Oder macht es gar keinen Unterschied? Also ich persönlich lasse mir Impfungen immer in den rechten Arm geben, weil ich Linkshänder bin. Und falls sich der Arm nach der Impfung ein bisschen schwer anfühlt, dann kann ich den rechten ganz gut schonen. Den brauche ich nicht so intensiv am Tag. Und es scheint echt ganz gut zu machen, denn ein Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, dass sogenannte B-Gedächtniszellen, die zur Erkennung von Krankheitserregern entscheidend sind, in jenen Lymphknoten bleiben, die der Einstichstelle am nächsten liegen. Bei einer Auffrischimpfung an derselben Stelle konnten die B-Gedächtniszellen somit besser aktiviert werden, um passende Antikörper zu bilden. Verwendet wurde für die Studie übrigens der Corona-Impfstoff von BioNTech. 20 ProbandInnen bekamen ihre Boosterdosis in den gleichen Arm wie die erste Dosis, 10 bekamen die zweite Dosis in den anderen Arm als beim ersten Mal. Und diejenigen, die beide Dosen in den gleichen Arm bekamen, entwickelten deutlich schneller Antikörper gegen SARS-CoV-2. Innerhalb der ersten Woche nach der zweiten Dosis wird Co-Autorin Alexandra Carey-Hoppe zitiert. Also, dass ich immer den gleichen Arm anbiete beim Arzt, das scheint ganz sinnvoll zu sein. Übrigens, laut Mieling Monnier zeigt die Forschung aber auch, dass die Unterschiede im Schutz über die Zeit hinweg abnehmen. Also, wenn man seine Impfung in verschiedene Arme bekommt, dann macht es irgendwann tatsächlich keinen großen Unterschied mehr. Eher am Anfang. Und es wurden ja nur Corona-Impfstoffe getestet. Das Team gehe aber davon aus, dass die Erkenntnisse für andere Impfungen ebenso gelten. Der Mikrobiologe und Immunologe Christian Bogdan von der Universität Erlangen-Nürnberg hält weitere Forschung für notwendig, um herauszufinden, ob der Effekt auch bei anderen Impfstoffen nachgewiesen werden kann. Außerdem sei unklar, wie lang der an sich bekannte Effekt anhält und ob er auch für die klinische Schutzwirkung eine Bedeutung habe, denn für diese sei nicht nur die Menge und Qualität der Antikörper relevant. Also aktuell eher ein interessanter Gedankenanstoß als eine klare Empfehlung. Aus den bereits erwähnten Gründen bleibe ich bei meinem rechten Arm. Am 13. August ist übrigens Internationaler Linkshändertag, falls es euch interessiert. So, und damit kommen wir von der linken Hand zur blauen Hand. Die blaue Hand kennzeichnet ja immer behördliches Schulungsmaterial und davon gibt es eine ganze Menge zu Fentanyl-Nasensprays. Die Fertigarzneimittel heißen Instanyl oder Pecfent. Wir schauen uns gleich mal an, was die beiden unterscheidet. Fentanyl wird vorrangig bei starken Schmerzen, wie beispielsweise bei chronischen Tumorschmerzen, Polytraumata, Verbrennungen oder Frakturen eingesetzt. Neben der schmerzlindernden Wirkung eignet sich es in höheren Dosen durchaus auch als Narkosemittel in der Anästhesie. Aufgrund seiner euphorisierenden Wirkung ist Fentanyl vor allem in der Drogenszene recht beliebt und wird da auch häufig als Rauschmittel missbraucht. Daher zählt Fentanyl natürlich als Betäubungsmittel mit allen dazugehörenden Regularien. Die Verordnung von Fentanyl-Nasensprays gehört grundsätzlich in die Hände eines in der Opioid-Therapie erfahrenen Arztes. Fentanyl darf nur zusätzlich zu einer bestehenden Opioid-Basistherapie angewendet werden, weil andernfalls das Risiko für eine klinisch relevante Atemdepression erhöht ist. Nicht angewendet werden darf Fentanyl für die Behandlung anderer Schmerzen wie Kopf-, Rücken- oder Zahnschmerzen. Als Nasenspray gibt es Fentanyl in verschiedenen Wirkstärken von 50 Mikrogramm bis 400 Mikrogramm pro Sprühstoß. Um Verwechslungen auszuschließen, unterscheiden sich die Präparate je nach Stärke in ihrer Farbe. Damit jetzt die passende Stärke gefunden wird, ist eine Dosistitration erforderlich. Dabei sollen PatientInnen zunächst einen Sprühstoß der niedrigsten Stärke in nur ein Nasenloch verabreichen. Naseputzen oder Schnäuzen im Anschluss ist zu vermeiden. Vor einer erneuten Applikation, sprich bei erneuter Schmerzepisode, sollen mindestens 4 Stunden verstreichen. Pro Tag sollen PatientInnen maximal 4 Schmerzepisoden damit behandeln. Je Schmerzepisode können bis zu 2 Sprühstöße eingesetzt werden. Die maximale Anzahl an Sprühstößen liegt bei 4x täglich 2, unabhängig von der verordneten Dosis. Reicht dieses Dosierschema nicht aus, muss der behandelnde Arzt über eine eventuelle Anpassung der Nasenspray-Dosis oder der Opioid-Basistherapie entscheiden. Beim Auftreten von Symptomen einer Überdosierung muss sofort der Notarzt gerufen werden. Zu diesen Symptomen zählen beispielsweise Schwindel, Gang- oder Sprachschwierigkeiten, Krämpfe oder Krampfanfälle, natürlich die Atemdepression oder Bradykardie, also ein verlangsamter Herzschlag. Obwohl jetzt beide Medikamente den gleichen Wirkstoff enthalten, gibt es Unterschiede. Fentanyl ist stark lipophil und wird schnell durch die Nasenschleimhaut aufgenommen. Bei Instanyl handelt es sich um eine wässrige Fentanyl-Citrat-Lösung. Pecfent hingegen enthält als Hilfsstoff Pektin, hört man am Namen, und bildet bei Kontakt mit Calcium-Ionen auf der Nasenschleimhaut ein Gel, aus welchem der Wirkstoff herausdiffundiert. Also bei Pecfent findet eine gelmodulierte Resorption von Fentanyl statt. Deshalb sind Pecfent und Instanyl nicht 1:1 austauschbar. Die absolute Bioverfügbarkeit variiert und ist bei Pecfent niedriger, sodass PatientInnen bei einem Präparatewechsel keinesfalls die gleiche Dosis verwenden dürfen, sondern ihr ahnt es, es muss wieder eine Dosistitration erfolgen. Der Wirkeintritt ist aber bei beiden Präparaten vergleichbar schnell. Auch in der Anwendung gibt es einen kleinen Unterschied. Eine Flasche Pecfent enthält immer 8 Sprühstöße. Instanyl wird hingegen als Einzeldosis oder im Multidosenbehältnis angeboten. Nasensprays, die mehrere Dosen enthalten, müssen vor der allerersten Anwendung von den PatientInnen vorbereitet werden. Dafür müssen dann 3 oder 4 Sprühstöße in die Luft gegeben werden, ehe ein feiner Sprühnebel entsteht. Bei Pecfent signalisiert ein grüner Balken, dass das Nasenspray gebrauchsfertig ist. Wird Pecfent mehr als 4 Tage nicht angewendet oder Instanyl mehr als 7 Tage, dann muss die Flasche erneut vor der nächsten Anwendung durch Auslösen eines Sprühstoßes vorbereitet werden. Weil hierdurch bereits kleine Mengen Fentanyl in die Luft abgegeben werden können, sollen diese Sprühstöße nie auf andere Menschen gerichtet und nur bei guter Lüftung ausgelöst werden. Bei den Einmal-Nasensprays sollte das natürlich nicht gemacht werden, weil es sonst leer ist. Das darf man direkt in die Nase sprühen. Wichtig zu wissen, der Sprühnebel ist so fein, dass er manchmal gar nicht bemerkt wird. Oxymetazolin und wohl auch ähnlich vasokonstriktorische Nasensprays verdoppeln die Zeit bis zum Erreichen der maximalen Fentanyl-Plasma-Konzentration. Also so ein klassisches Erkältungsnasenspray sollte keinesfalls während der Fentanyl-Anwendung oder während der Dosistitration verwendet werden. Zu anderen Nasensprays wird ein Abstand von mindestens 15 Minuten empfohlen. Und was auch noch wichtig ist, Fentanyl wird hauptsächlich über das Enzym Cytochrom P450 metabolisiert. Es könnte also Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen geben, die über ZYP-Enzyme verstoffwechselt werden. Laut dem Schulungsmaterial für PEC-Fent muss eine entleerte Fentanylflasche noch insgesamt 4-mal betätigt werden, bevor sie im kindersicheren Behälter zur Entsorgung in einer Apotheke gebracht werden muss. Gleiches gilt für alternative Entsorgungsmöglichkeiten. So, und damit kommen wir jetzt zu einem der heiß diskutierten Themen aktuell. Die elektronische Patientenakte ist da. Welchen Nutzen hat sie und sind die Gesundheitsdaten dort wirklich sicher? Zum Jahreswechsel von 2024 auf 2025 hat die Bundesregierung die sogenannte Opt-out-EPA eingeführt. Die EPA gab es ja schon seit Januar 2021, aber halt nur freiwillig. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten ihre Versicherten seit Sommer 2024 darüber informiert, dass für jeden gesetzlich Versicherten automatisch ab Januar eine EPA angelegt werde, sofern man dieser nicht widerspricht. Seit Mitte Januar testen jetzt 300 Praxen, Apotheken und Kliniken in den drei Modellregionen Hamburg und Umland, Franken und Teilen Nordrhein-Westfalens die EPA im Alltag. Jetzt soll sie in ganz Deutschland genutzt werden können. Ab 1. Oktober ist sie von den Leistungsanbietern wie etwa ÄrztInnen verpflichtend zu nutzen, so der scheidende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Bis Ende 2025 soll übrigens auch die große Mehrheit der Privatversicherten die EPA nutzen können. Die elektronische Patientenakte soll Versicherte ein Leben lang begleiten. In dem digitalen Speicher sollen etwa Arztbriefe, Befunde, Laborwerte und verordnete Medikamente gesammelt werden. E-Rezepte werden automatisch dort gespeichert. Zugriff bekommen Praxen, Kliniken und Apotheken, wenn die Versicherten ihre Krankenkassenkarte in deren Lesegerät stecken. Der Zugriff ist regulär auf 90 Tage beschränkt. Über die Smartphone-App ihrer Krankenkassen können die Versicherten Zugriffsrechte widerrufen oder selbst festlegen, welche Mediziner wie lange Einsicht bekommen sollen. Auch können sie über die App selbst Dokumente in die E-Akte hochladen. Hab das vorhin auch mal probiert bei meiner Krankenkasse und habe da etliche Impfungen nachgetragen, die nicht eingetragen wurden. Die Vorteile liegen jetzt natürlich auf der Hand. Zentrale Bündelung relevanter Gesundheitsdaten, das kann die Patientensicherheit erhöhen und die Behandlung verbessern. Sämtliche an einer Behandlung beteiligten Leistungserbringer bekämen schnell und effizient einen Überblick über die Krankengeschichte vom Patienten, heißt es von offizieller Seite. Medikationsprozesse könnten besser begleitet und Doppeldiagnosen vermieden werden. Arztbriefe und Befunde liegen künftig nicht mehr in Papierform vor oder müssten per Fax oder Post versendet werden. Diagnosen und Dokumente anderer Fachkollegen könnten vielmehr direkt nach der Untersuchung abgelegt werden und sind sofort einsehbar. Wenn PatientInnen ältere Diagnosen oder Verordnungen hinterlegen wollen, so wie ich, dann müssen sie die selbst hochladen. Maximal 10 Dokumente sind jährlich aktuell möglich. Und wer sich jetzt fragt, wie ältere Menschen ohne Smartphone damit zurechtkommen sollen, da gibt es ein sehr schönes Projekt in Rheinland-Pfalz. Da hat die Landesregierung mit der dort ansässigen Medienanstalt das Projekt EPA-Coaches ins Leben gerufen. Im Ehrenamt sollen extra ausgebildete Trainer Senioren dabei unterstützen, ihre Gesundheitsdaten sicher und selbstbestimmt digital zu verwalten. Das wäre sicher eine schöne Idee bundesweit. Kommen wir aber mal dazu, warum die EPA so umstritten ist. Und es ist natürlich wieder das gute alte Problem des Datenschutzes. Wie sicher ist die EPA? Naja, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen betonte Ende 2024, die Datenverarbeitung in der E-Patientenakte erfolge in einer auf höchstem Niveau sicherheitsgeprüften und vertrauenswürdigen technischen Umgebung. Auch die Apps seien nach höchsten Standards sicherheitsgeprüft. Dauert auch lange, bis man sich dort angemeldet hat. Computerspezialistinnen und diverse Organisationen aus dem Gesundheitswesen warnten aber vor dem Start in den Modellregionen vor Sicherheitslücken, wodurch Unbefugte Zugriff auf alle E-Akten bekommen könnten. Lauterbach betonte dagegen, es sei gelungen, Sicherheitsprobleme für den Massenzugriff zu lösen, die der Chaos Computer Club herausgearbeitet hatte. Die Expertin Bianca Kastel und Martin Tschirsich vom Chaos Computer Club hatten das aufgedeckt und die bestanden aus Kastels Sicht trotz Updates auch weiterhin. Bei den versprochenen Updates handelt es sich lediglich um den Versuch der Schadensbegrenzung bei einem der vielen von uns demonstrierten Angriffe, sagt sie. Elektronische Patientenakten lassen sich weiterhin mit geringem Aufwand angreifen. Also, die EPA ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache, um die medizinische Versorgung zu verbessern. Berechtigte Datenschutzbedenken sollten aber dringend ausgeräumt werden. Andernfalls fürchte ich, wird sie keine große Akzeptanz bekommen. So, ich werde gleich nochmal in der App meiner Krankenkasse schauen, was ich da noch so alles Schönes in meiner EPA finde. Und dann gehe ich in die Apotheke und fertige ein paar Rezepturen an. Schöner Wochenstart, oder? Euch wünsche ich jetzt, egal ob ihr in der Apotheke, im Krankenhaus, bei Krankenkassen oder im Urlaub seid, eine ganz fantastische neue Woche. Danke fürs Zuhören heute wieder. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich freue mich auf euch und sag bis dahin. Gehabt euch wohl.